Willkommen an Bord der MS Calypso. Lasst uns gemeinsam den Anker lichten und in See stechen, um die faszinierende Welt der Organisation zu erkunden. Tauchen wir ein in eine Welt voller Abenteuer und Überraschungen, um Wissensschätze zu bergen und Geheimnisse zu lüften. Machen wir uns auf die Suche nach den Mechanismen und Dynamiken, die Organisationen prägen. Die MS Calypso hat heute im Rheinauhafen festgemacht, um Tobias Grewe an Bord zu holen. Tobias ist Transformationsberater, Coach und Autor des Buchs Kein Change ohne Story. Er arbeitet mit narrativen Ansätzen, Story Listening und Storytelling. Und seine These ist, Organisationen brauchen nicht nur Argumente, sondern Geschichten, um sich zu verändern. Das klingt erstmal einleuchtend, aber mich interessiert natürlich, was passiert denn da eigentlich? Wenn wir Geschichten erzählen oder Geschichten hören, konstruieren wir dann gemeinsam neue Wirklichkeiten? Oder sind das nur neue Behauptungen, die genauso fest sind wie die alten? Ich arbeite mit der Unterscheidung von Standpunkten, die man nicht diskutieren kann, im Gegensatz zu Wegmarken, die zu einem Standpunkt führen. Standpunkte sind für mich das Ergebnis von Bewertungsketten. Sie wirken wie unumstößliche Tatsachen. Wegmarken dagegen sind die einzelnen Bewertungen und Entscheidungen, die auf dem Weg zum Standpunkt getroffen werden. Und die kann man sichtbar machen, befragen, verändern. Heute wollen wir gemeinsam erkunden, macht der narrative Ansatz Wegmarken sichtbar oder setzt er neue Standpunkte? Wann funktioniert Storytelling und wann wird es zur Ablenkung von strukturellen Machtfragen? Willkommen an Bord, Tobias, los geht's.
Ja, hallo Falk, schön, dass ich heute hier sein darf.
Also, wer es gehört hat, wir sind in der Nähe von Köln im Rheinauhafen und ich glaube sogar direkt Köln der Rheinauhafen. Bin mir gar nicht so sicher, wo wir da mit der MS Calypso gerade hingeschippert sind. Spannendes Thema. Wir haben uns auf einer Weiterbildung, auf einer Lernreise kennengelernt. Und ich hatte schon früher immer mal so dieses Narrativthema immer wieder gehört und habe aber oftmals gespiegelt bekommen, naja, mit Märchen und so brauchen wir jetzt hier gar nicht anfangen. Ne? Und wir müssen doch übrigens alle keine Geschichtenerzähler werden. Und dann kamst du und hast das ernsthaft vertreten. Und da dachte ich, das will ich jetzt mal wissen, wie das eigentlich wirklich ist. Und um das rauszufinden, würde mich mal interessieren, wie du eigentlich zu dem Thema und auch zu dem Buch gekommen bist. Was war denn der Beweggrund oder die Gründe?
Oh, das ist ja eine sehr weit ausholende Frage. Zu dem Thema, wie bin ich dazu gekommen? Narrative Organisationsentwicklung beschreibe ich heute so ein bisschen als das Scharnier zwischen meinem heutigen Wirken und meiner Vergangenheit. Meine Vergangenheit oder die Schultern, auf denen ich stehe, ist eigentlich eine 20-jährige Laufbahn in der Kommunikationsbranche. Mit anderen Worten, ich habe in großen Agenturen gearbeitet, habe viele Kunden begleitet, vor allen Dingen international mit großen Storytelling-Kampagnen. Waren meistens B2B-Kunden, die ich betreut habe. Irgendwie schlug mein Herz schon immer für komplexe Produkte und B2B. Und irgendwann kam dann halt Employer Branding dazu, irgendwann 2012, glaube ich. Und da habe ich dann einige Kunden betreut. Also ich habe irgendwie so den Hype von Employer Branding irgendwie so mitbekommen. Da sind wir sehr viel in die Unternehmen reingegangen und mussten natürlich erstmal den Mitarbeitenden zuhören, wie es denen geht, wie sie die Arbeitgebermarke finden, wie sie sie ja sehen und wie es sich anfühlt, für diesen Arbeitgeber zu arbeiten. Und natürlich haben wir da ganz tolle Geschichten, Vorzeigegeschichten gehört, aber auch natürlich die ein oder andere schmerzhafte Geschichte, die wir dann natürlich irgendwie ehrlich mit reindenken konnten, aber nicht wirklich die große Aufmerksamkeit geben konnten bei einer Schauseitenkommunikation, wie es Employer Branding natürlich erster Linie ist. Und das hat mich immer irgendwie eine Träne verdrücken lassen in gewisser Weise, weil ich natürlich gesehen habe, wo klemmt's, wo müsste man hinschauen, welche Fragen stellen sich Mitarbeitende, wo könnte man was verändern. Und das Mandat hatte ich natürlich als Agentur oder Kommunikationsmensch gar nicht, aber insofern war das aber immer ein großes Interesse und auch vor allen Dingen ein Anliegen, da irgendwie weiterzumachen. Durfte ich aber im Rahmen der des Kommunikationsmandats, nicht? Insofern war das für mich jetzt im Rückspiegel betrachtet ja ein bisschen der Vorbote von dem, was ich heute als narrativer Organisationsentwickler und Coach eben mache. Und und dann, wenn du fragst, wie komme ich dazu? Ich habe systemische Organisationsentwicklung gelernt, systemisches Coaching, aber dann habe ich bei Christine Erlach und Professor Müller die Ausbildung zur narrativen Organisationsberatung gemacht an der Hochschule der Medien. Und das war für mich dann so der echte Hack, weil da geht es wirklich darum, die angewandten Methoden aus der Narrationsforschung zu nutzen, wie zum Beispiel eben aus dem Story Listening, um eben die relevanten Geschichten aus der Organisation zu heben und dann aber auch Storytelling-Methoden zu lernen, um ja im Endeffekt Fakten, Wirklichkeiten zu einer sinnstiftenden Erzählung zu konstruieren. Und das fand ich unglaublich spannend. Und da war dann natürlich durch ja das systemische Arbeiten und auch den Mensch irgendwo in den Mittelpunkt meiner Arbeit zu stellen, dem Wunsch habe ich ja eh schon Rechnung getragen. Aber dann mit der narrativen Organisationsberatung hatte ich dann das Handwerkszeug, um wirklich tief zu gehen, tief zu arbeiten und aber auch ja den Führungskräften, die ich begleite, näher zu bringen, dass sie ihre Geschichten in Ordnung bringen müssen, dass sie das, was sie vorhaben, das, was zurückliegt und Erfolg oder Scheitern war, dass das in die Geschichte mit reingehört. Und naja, wir kennen uns ja, unerfolgreiche Dinge lassen wir gern weg, Erfolgsgeschichten erzählen wir gerne, davon sind aber viele sehr schnell ermüdet und wir müssen im Endeffekt einer Geschichte erzählen, die die Realität abbildet. Ne? Also um das Wort authentisch zu vermeiden, gelebte Realität, das ist, glaube ich, im Rahmen von Narrativen, Organisationen, Storytelling und Story-Listening das Schlüsselwort, was ich hier wichtig finde zu erwähnen. Ja, und so kam es dazu, dass ich viele tolle Gelegenheiten geschenkt bekommen habe von Kunden, die mir vertraut haben, die vor allen Dingen nach dem Prinzip Trust the Process begleitet werden wollten, in Iterationen zu Ergebnissen kommen und dann auch in Co-Kreation die richtige Geschichte für die Veränderung, für den Austritt aus dem Unternehmen oder aber auch zum Beispiel für die Kündigung von 50 Mitarbeitenden zu begleiten. Das sind kommunikative Herausforderungen, die sind so zahlreich. Und ich erlebe immer wieder, dass man in Organisationen der Illusion erlegen ist, man könnte das so eben mal mitmachen. Und das funktioniert halt nicht. Und das ist ein großes Anliegen von mir, die ja, Führungskräften über das Erzählen von Geschichten der Mitarbeitenden zu helfen, die richtigen Geschichten zu erzählen, damit sie ja nicht im Townhall stehen und irgendwas erzählen, was die Mitarbeitenden sich gar nicht fragen, weil das wäre der ungünstigste Fall. Und von daher ist das so ein bisschen das, wie ich dazu kam. Und wie gesagt, die letzten 6 Jahre habe ich das mit wachsender Begeisterung und großem Enthusiasmus gemacht. Das mache ich auch weltweit. Ich begleite also international Kunden in allen Weltregionen. Und das macht mir natürlich super viel Freude und hatte irgendwann den Impuls letztes Jahr, ach du liebes bisschen, das muss ich ja einfach alles mal aufschreiben, weil ich finde, da können ja auch andere dran teilhaben, weil wir reden sehr viel von Humanisierung der Arbeitswelt. Wir müssen den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, das ist meine These, mit der ich antrete, wenn wir es schaffen, Zuhörräume zu kreieren, in denen Mitarbeitende gesehen, gehört, anerkannt werden mit dem, was sie empfinden, denken, sehen. Ich glaube, dann haben wir eine echte Chance, von dort aus in Veränderungen besser zu starten, effektiver zu starten, als es oft gemacht wird. Denn wir wissen alle, wir kennen die Statistiken, circa 2/3 aller Change-Vorhaben in Unternehmen scheitern. Und ein wichtiger Grund, der angegeben wird, ist immer wieder Kommunikation, nicht mitgenommen, nicht abgeholt, etc. pp.
Man merkt, dass das Geschichten erzählen dir extrem nichts. Cool. Lass mal aber noch mal kurz ein paar Minuten zurückspulen. Du hast so schnell Schauseite eingeführt und dann Narration dann dazu gepackt. Jetzt glaube ich, ich weiß gar nicht, ob allen Schauseite als Begriff vorhanden ist und so zugänglich ist. Und vor allem glaube ich ja, wenn man Schauseite sagt, dann würden sehr viele Leute sofort instinktiv sagen, ja genau, das ist die Geschichtenerzählerei. Ne? Wie siehst du das? Wie gehört eine Schauseite und Narrativ in deinem Erleben und in deinem Handeln zusammen?
Naja, also Schauseite ist ja per se nichts Negatives. Also ein Unternehmen braucht das ja. Ein Unternehmen braucht auch, also typische Schauseitenkommunikation ist ja zum Beispiel Werte oder Leadership Principles. Das sind Orientierungspunkte, die gesetzt werden müssen, auf die man sich berufen kann. Oft stehen dann ja auch ganz konkrete Programme, Coaching-Formate oder Personalentwicklungsaspekte dahinter. Allerdings ist das etwas, was natürlich einfach Orientierung gibt, also was gebraucht wird. Genauso wie das eine tiefgreifende Transformation in einem Unternehmen braucht, nach innen wie außen ein Schild, was man hochhalten kann, wo drauf steht, wie heißt dieser Prozess? Also wie nennen wir das? Da gibt es dann Nordstern, aber wie nennen wir diese Transformation? Wie ist die Veränderungsbewegung? Wo wollen wir hin? Also das braucht ja einen Namen, sonst kann sich ja kein Mensch damit identifizieren. Und dahinter stecken natürlich dann eben Narrative, die dann die Veränderungen, die angestoßen werden, erzählen. Ne? Und Schauseite ist ja ein bisschen so die Plakatwand in die Organisation. Was machen wir für Programme? Was tun wir gerade? An welchen Werten orientieren wir uns? Also es ist etwas ganz Logisches, was ein Unternehmen braucht, um einfach Orientierungspunkte zu schaffen.
Da gibt ja Definition, aber zumindest die Beschreibung von Schauseite, wo es heißt, die Schauseite ist das, wo beschrieben wird, wie die Organisation von außen wahrgenommen werden will. Und das passt ja ganz gut. Mhm. Jetzt hast du dich kurz, aber glaube ich gar nicht bewusst, um die Definition von dem Narrativ gedrückt. Hast du aber gesagt, es ist eine Veränderungsbeschreibung. Ist das das, was es für dich ist?
Ja, also im Endeffekt sollte im Narrativ oder in einem Narrativ ist für mich immer eine verkürzte Beschreibung der Veränderung. Also das kann ein Satz sein. Natürlich ist das Narrativ ist quasi die Erzähllinie, ne? Also von wo nach wo bewegen wir uns. Weil letzten Endes ist ja eine Veränderung immer die Bewegung von einem Punkt A über Veränderungen B, C, D hin zu einem Punkt E, ne? Also um es mal so zu beschreiben. Und das folgt eine Geschichte, die hinter einem Narrativ steht, folgt immer einer narrativen Struktur und die beschreiben wir im narrativen Feld mit ATE. Also ganz simpel, Anfang, Transformation, Ende. Also wir haben eine Ausgangssituation, A wie Ausgangssituation, dann gibt es viele Veränderungen oder bestimmte Veränderungen, die passieren werden. Und dann gibt es ein E wie Ende oder hier im Kontext von Change ist es der erwünschte Zustand, ja, den wir anstreben. Was soll nach den ganzen Veränderungen anders sein? Ne? Und das ist hier an der Stelle die Beschreibung in meiner Welt als Narrativ und ich nutze gerne dazu die Logik von mit dem von zu. Also ich habe mal einen Fall betreut, wo eine Veränderung die Digitalisierung war und die haben sich dann mit dem von zu geholfen und sie haben es dann genannt from killing all the trees to fully digitalized processes und haben dahinter sozusagen die ganzen Programme, Maßnahmen geklemmt, ne, die eben dazu führen, dass man sich von Killing All the Trees hin zu den digitalisierten Prozessen bewegen kann. Und das schafft Orientierung, das verstehen Menschen.
Und wie gehen dann, also ne, wieder diese, um kurz einen Bogen zu schlagen auf die Standpunkte und die Wegmarken, wie gehen denn Menschen, oder man muss die Frage, ich weiß gar nicht, wie man die Frage richtig stellen muss, stelle ich gerade fest. Mir geht es darum, rauszufinden, wie, wenn man Geschichten liest, dann hat man ja im Grunde genommen so eine Art Buch, Erzählung vor sich, ne? Und dann ist es so, wie du es gerade beschrieben hast. Es gibt einen Anfang, es gibt irgendwas dazwischen, dann gibt es ein Ende und dann ist das Buch quasi zu und sie lebten bis ans Ende ihrer Tage glücklich fortan. Jetzt ist das ja in Organisationen nicht immer der Fall, ne? Und auch ein Change, du hast gesagt, 2/3 der Change-Projekte kommen sowieso nicht an. Also, was heißt sowieso nicht an? Die kommen nicht zu dem Ergebnis, was ursprünglich mal da auf dem Zettel stand, was man erreichen wollte. Was passiert denn mit den Geschichten unterwegs? Wenn man so eine Geschichte erzählt, dann gibt es ein prognostiziertes Ende, würde ich mal behaupten, was man miterzählt, also dieser Zustand in der Zukunft, um den es geht. Und jetzt tritt der nicht ein. Wie funktioniert denn das dann in dem Storytelling?
Naja, also Geschichten sind ja nichts Vorgefertigtes, was in quasi in Blei gegossen ist, sondern Geschichten sind immer in Bewegung. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass beispielsweise in Veränderungsprozessen dieses Narrativ, diese Geschichte auch konstant weiter gelebt wird. Und ein Narrativ ist meistens oder nicht selten gekoppelt auch an einen metaphorischen Raum, ne? Also nicht selten wird von Ruder rumreißen, Segel setzen, in See stechen, um jetzt die maritime Metapher zu bedienen. Andere gehen wandern, wieder andere machen eine Expedition, was auch immer. Es hilft. Es ist einfach nichts anderes. Und es ist völlig egal, was das für eine Metapher ist. Aber es ist erstmal ein besprechbarer Raum. Und ich kann eigentlich nur jeder Organisation empfehlen, das für sich zu erkunden, was zu ihnen passt, um einen besprechbaren Raum zu schaffen. Denn jede Veränderung bringt auch Schmerzpunkte mit, nicht nur Wegpunkte, sondern auch Schmerzpunkte. Und die müssen irgendwie ausgedrückt werden. Und das kann man nicht immer und jederzeit aufrichtig tun in organisationalen Kontexten. Und da ist es ganz dankbar oder war es in der Vergangenheit dankbar in Prozessen, die ich begleitet habe, wenn man Schwierigkeiten aufrichtig ansprechen konnte, aber im Raum der Metapher. Es war einfacher. Also die Leute haben damit, können das besser ausdrücken, ja, wenn du verstehst, was ich meine. Und die Wegpunkte, die du ansprichst, das sind, ich würde es jetzt mal sagen, also ich verbinde das so in mein Schaffen, so dass das ganz wichtige, ja, Punkte sind, wo was erreicht wurde, wo etwas vielleicht auch im Rahmen dieser Gesamtveränderung wieder etwas Neues angefangen wird oder was mit eingewoben werden muss, wo man sich schwierig dran gewöhnen muss. Und da ist immer wichtig, und das finde ich ganz wichtig, im Rahmen von Standpunkte und Wegpunkte. Wegpunkte sind immer Situationen, die einladen, eine Multiperspektivität herzustellen. Das heißt also, da wird Zuhören zum Beispiel wichtig. Wie sehen die anderen das? Wie gucken die auf diese Veränderung, die wir anstoßen wollen? Gibt es Probleme, die sehen, oder gibt es Ängste in der Mannschaft, die wir nicht bedacht haben? Gibt es Dynamiken, die wir vielleicht gar nicht im Auge behalten? Und das lädt dann ein, aus diesem rückgemeldeten Schwarmwissen sozusagen nochmal drauf zu schauen, oh, wir müssen vielleicht die Dinge ganz anders erzählen oder wir müssen mit unserer Geschichte uns in eine andere Richtung bewegen. So hat man zum Beispiel in einer Organisation, die ich im Storytelling weltweit begleitet habe, in einer großen Transformation. Man kam sehr schnell auf den Trichter, dass ein Wegpunkt, wo klar war, dass die Transformation weltweit ausgerollt wird, dass zum Beispiel man jetzt nicht die gleiche Story in allen Weltregionen erzählen kann, weil andere Regionen andere Probleme die sich viel besser mit einer anderen Geschichte ausdrücken lassen. Und so haben wir sozusagen drei Weltregionen und drei metaphorische Räume gehabt, mit denen wir gearbeitet haben, weil es einfach besser zur Region passte und besser zum Problem, was gelöst werden sollte. Und das hat geholfen, eine Glaubwürdigkeit und auch einen Bezug zu der Region eben herzustellen, als jetzt eins über alles zu stülpen.
Das kann ich mir gut vorstellen, ne? Gerade obwohl das natürlich irgendwie auch schwierig ist, weil man ja dann schon die kulturellen Eigenheiten der Region auch mit explorieren muss und verstehen muss, damit man, glaube ich, da anschlussfähige Narrative hinstellen kann. Nochmal einen kurzen Schwenk zurück zu den Wegmarken. Du hattest gesagt, Multiperspektivität braucht es an diesen Punkten. Genau, weil ich glaube, da werden ja Entscheidungen getroffen unter der Maßgabe, dass es auch immer hätte anders kommen können. Und hast ein paar Mal bei diesen Wegmarken und bei der Multiperspektivität eingeführt, dass es um das Zuhören geht, dass man Räume schaffen muss, wo man hinhören kann. Ich habe für mich in der Einfachheit halber oben drüber geschrieben, das muss dieses Story-Listening sein. Ist es das?
Und ja.
Kannst du das noch ein bisschen erzählen? Weil es gibt das schöne Zitat, wo es heißt, Zuhören ist innere Gastfreundschaft. Und das finde ich als Zitat schon total toll.
Schön.
Weil es uns oft so schwerfällt, in Ruhe zuzuhören. Ne? Die Welt ist irgendwie, alles bewegt sich super schnell, es ist überall Druck auf dem Kessel, der Terminkalender ist voll. Und dann kommt jemand und sagt so, wir machen jetzt mal Story-Listening und wir setzen uns, und das habe ich interpretiert, ne? So eine Unterstellung, wir setzen uns jetzt hier in Ruhe hin und hören mal zu. Wie funktioniert denn das in Realität?
Ja, also ich bin der Auffassung, natürlich kann man ich sag mal, in der Organisation Räume schaffen, auch man kann vieles selber machen, aber ich glaube, es gehört schon eine gewisse Begleitung dazu. Und auch vor allen Dingen, da ist dann wieder Storytelling wichtig. Wie wird das gerahmt, was wir da an Zuhörraum schaffen? Wenn es schnell irgendwie so heißt, von wegen, wir machen jetzt Story-Listening, kann mit dem Begriff ja keiner was anfangen. Aber wenn man ein Format schafft, wo Menschen sich austauschen können. Zum Beispiel eine Organisation, die ich begleite, die hat ein Format zum Thema Story Listening, Leadership Dialogue genannt. Und ja, passt. Man traf sich in der Kantine, hat viele Wände aufgestellt und CEO ist sozusagen mit den drei Führungsebenen die Wände abgegangen, da standen Fragen drauf und die haben sich informell dazu ausgetauscht und parallel haben sehr im Hintergrund befindliche Begleitungsmoderatoren auf Karten die ja, wichtigsten Elemente festgehalten und an die Pinnwände gehängt zu diesen Fragen. Und dann gab es natürlich auch noch ein offenes Board, wo vielleicht irgendwas noch nicht gefragt wurde, was die Mannschaft aber interessiert oder umtreibt. Und das ist zum Beispiel ein kuratiertes Format, wie man, ja, wenn Führungskräfte, Mitarbeitende sich nicht offen äußern in Town Halls, ist ja oft der Fall, ne? Man möchte gar nicht sich öffentlich exponieren, weil man eine Frage hat, sondern es muss irgendwie abgeholt werden. Und das ist ganz wichtig. Die gelebte Realität, man kann die Leute nicht einfach mitnehmen. Du musst die erstmal abholen. Und das ist eine Hohlschuld. Das ist keine Bringschuld. Die Leute sagen dir nicht, was sie denken. Die sagen dir nicht, was sie fühlen. Die sagen auch nicht, was ihnen wehtut, wenn sie nicht dazu eingeladen sind. Das heißt also, zuhören und die Intelligence, die du dadurch kriegst aus der Organisation, das ist on invitation. Also das bringen dir die nicht so vorbei und sagen so, Falk, also du bist CEO, also ich wollte ja dir schon immer mal sagen. Natürlich gibt es immer die Menschen, die das tun, aber wenn man wirklich eine resonante Stimme aus der Organisation haben will, dann braucht es kuratierte Zuhörformate, in denen sich mitarbeitende Führungskräfte eingeladen fühlen, sich mitzuteilen, aufrichtig zu sein, die Dinge beim Namen zu nennen. Ja, und vielleicht auch mal sich, Entschuldigung, Kraftwort, auskotzen können. Und mit der Intelligence dann weiterzuarbeiten und zu gucken, okay, wir haben ja das und das vor, wie erzählen wir das jetzt? Das ist dann total sinngebend, sinnstiftend. Und dann geht man in eine, wenn du von Wirklichkeitskonstruktion sprichst, und Storytelling ist ja nichts anderes als eine Sinnkonstruktion, dann geht man wirklich mit der Intelligence aus der Organisation hin und stiftet oder konstruiert Sinn, weil man lässt das dann quasi einfließen. Und das ist das eigentlich die Arbeit, die ich facilitiere, die ich begleite, dass das passiert, dass das abgeholt wird. Weil nur dann erzählst du auch die Geschichte, die Menschen mitnehmen kann. Und das ist ja das, was alle wollen.
Ich schmunzel schon die ganze Zeit, weil ich glaube, es gibt ein paar ZuhörerInnen, die jetzt von mir erwarten, dass ich eins meiner Lieblingszitate in den Raum stelle. Wer abholen sagt, hält Fliegenklatschen auch für Denkmodelle. Hat der Sprenger mal in einem Buch geschrieben. Aber ich glaube, du meinst was anderes als dieses. Also das, was der Sprenger beschreibt, ist ja, wer abholen sagt, der behauptet eigentlich, er steht am richtigen Punkt und andere stehen am falschen Punkt und deshalb muss man die zu seinem Punkt holen. Das ist so die Geschichte im Buch, die er so erzählt. Aber ich glaube, du meinst was anderes, oder?
Ich finde es gut, dass du das anbringst, weil das lädt mich nochmal ein, zu vertiefen, was ich meine, nämlich abholen, die gelebte Realität abholen, heißt, die Multiperspektivität einzuladen. Und das sind ja ganz viele Standpunkte, ganz viele Wirklichkeiten, von denen du gar nicht weißt, was ist die richtige. Es ist aber auch egal. Die Subjektivität ist an der Stelle maximal erwünscht. Und aus der Summe aller Geschichten weißt du mehr, hast du die Intel, mit der du ein Gespür bekommst, eine Resonanz mit der eigenen Organisation und kriegst ein Gespür, in welche Richtung müssen wir jetzt erzählen. Was sollten wir vermeiden? Was sagen wir besser nicht?
Und das ist der spannende Punkt, wo ich im Zuhören kurz hängen geblieben bin. Das heißt, das ist der spannende Punkt. Was für ein Quatschsatz. Waren lauter spannende Punkte, aber das ist der eine, der mich noch ein bisschen gepiekst hat. Wie weit geht dieser Anspruch? Also Sinn ich kann meinen Sinn zur Verfügung stellen, ob den jemand anders annimmt oder nicht, steht auf einem völlig anderen Blatt. Wie erlebst du denn dann Führungskräfte, die sagen, naja, wir wissen ja mal, was richtig ist und wir brauchen jetzt eigentlich diese Geschichte nur, damit die anderen verstehen, dass wir wissen, was richtig ist. Wie ist denn das für dich? Und gerade in diesem also aufstrebenden Konflikt in meinem Kopf mit der Multiperspektivität und den verschiedenen Wirklichkeiten, die jemand hat, ne?
Ja, da kann ich eine schöne Erfahrungsgeschichte teilen. Ist ein Fall, der auch in dem Buch beschrieben wird, aber ein Moment aus diesem Fallbeispiel ist total interessant. Nämlich, es war eine Organisation, die eine Abteilung aufgelöst hat, weil die Aufgaben dieser Abteilung in dem beteiligten Großkonzern in Zukunft erledigt werden, kostengünstiger. Also Zukunftsthema, Überlebensthema. So, und jetzt wurde quasi mit der Intention, keinen im Regen stehen zu lassen, auch wenn sie gehen müssen, quasi die Aufhebung, Entlassung vorbereitet. Und es musste ja irgendwann verkündet werden. Und für diese Verkündungsgeschichte, da gab es natürlich dann vom Führungskräfteteam irgendwann die Situation, wo sie den Geschäftsführern gesagt haben, Leute, ist ja alles gut und schön, wir wissen, was das jetzt heißt und uns geht es auch nicht gut damit, weil es sind Kollegen und vielleicht sogar auch Freunde, die jetzt gehen, wir wissen das schon und die wissen es aber erst in 6 Monaten. Also was ist denn eure Geschichte dazu? Was ist denn der wichtigste Grund, dass das passiert? Und siehe da, die 3 Geschäftsführenden haben dann ihre Versionen erzählt und es waren 3 komplett unterschiedliche Geschichten. Und da war natürlich der Tumult groß in dem Workshop, der ist uns komplett um die Ohren geflogen. Aber das war notwendig, weil der dann dazu geführt hat, diese drei unterschiedlichen Standpunkte zu verhandeln und übereinander zu legen. Und weil der eine kam mehr aus der menschlichen Perspektive, der eine war so der Rationalisierer, ja, das muss man halt dann einfach ganz deutlich sagen und dann ist auch gut. Und der andere war so der Empath, der irgendwie die Leute umarmt, ne? Vor allen Dingen die blieben. Und von daher die drei unterschiedlichen Punkte sozusagen übereinander zu kriegen, dazu wird sehr viel zuhören, aber auch die Inhalte dann alle in eine Richtung zu kriegen. Und das war ein holpriger Prozess, aber er war absolut notwendig, wie eine schwierige Vertragsverhandlung.
Also würdest du sagen, manchmal ist die Arbeit mit Narrativen, narrative Organisationsentwicklung auch ein Stück Konflikte schüren, Konflikte sichtbar machen durch die unterschiedlichen Geschichten, die entstehen oder die Leute erzählen über das, was da gerade passiert.
Absolut. Absolut. Da ist auch meine Haltung dazu. Es gibt einen Systemiker, den ich sehr schätze, Professor Dr. Matthias Wager von Kibet aus München, der auch selbst mit Steve DeShazer, dem Begründer des lösungsorientierten Coachings, zusammengearbeitet hat, der gesagt, absolute Werte trennen, Unterschiedlichkeiten verbinden. Und durch Zuhören können wir eben halt diese absoluten Werte, sprich Standpunkte, unterschiedliche Sichtweisen, dadurch entsteht, wie Hartmut Rosa es in seinem Buch Resonanz so schön beschreibt, narrative Empathie. Das heißt, wir können uns mit den anderen Standpunkten verbinden. Wir können es anders sehen. Und wenn wir dies alles kennen, dann kriegen wir ein kollektives Gespür für das, was sein soll, für das, wie vorzugehen ist, was vielleicht auch der nächste Schritt ist. Und das ist das, was oft in Veränderungsprozessen fehlt, das Gespür. Kollektive Intuition, und die darfst du immer fragen, aber dazu musst du einladen und genau diese Unterschiedlichkeiten abholen.
Also sind dann, ich bin gar nicht so sattelfest bei Hartmut Rosa, aber das dann sind Narrative im Grunde genommen, schaffen narrative Situationen und nicht Konstellationen, oder? Also er sagt ja, wenn ich das richtig erinnere, Situation ist das, wo der Mensch handelt, und das ist das Bedürfnis, aktiv zu handeln, aus sich heraus zu handeln und dabei Entscheidungen zu treffen, währenddessen bei Konstellationen im Grunde genommen nur noch Abnicken erforderlich ist. Nur noch dieses, ja, okay, so ist das jetzt, fertig. Wo man gar nicht mehr sich aktiv dafür oder dagegen entscheiden kann, sondern nur noch sagt, ja, Bob, Ende.
Das soll ja eigentlich vermieden werden, ne? Und naja, ist es dann eher Situationen.
Jetzt haben wir einen Teil über Story Listening gesprochen und du hast auch schon Storytelling immer wieder verwendet. Wie komme ich denn jetzt, also na, man könnte ja behaupten, ATE, also Anfang, Transformation und Ende, ist so eine sehr, sehr simplifizierte Beschreibung für das, was da passiert. Und jeder, der schon mal gedacht hat ich gestehe, ich gehöre dazu, wenn man ein gutes Buch gelesen hat, dass man denkt, ah, das müsstest du auch mal machen. Und richtig gutes Buch schreiben, richtig schön Krimi schreiben, irgendein tolles Buch, wo Leute nachts wach liegen und das lesen, es muss doch irgendwie gehen. Und dann setzt man sich dahin, entwickelt irgendwie einen Plot, bis dahin kommen ja viele, ja, und dann wird es aber sehr dünn, weil das doch gar nicht so einfach ist, wie man sich das ursprünglich mal gedacht hat. Wie kommt man denn jetzt zu so einer Story, die tatsächlich trägt und die tatsächlich dann für zumindest Veränderungen begleitet, mitrahmt, mit den Weg bereitet für tatsächliches Handeln, also situatives Handeln von Akteuren?
Also eine Story zu kreieren heißt immer reflektieren. Und das ist ja das, wozu Führungskräfte wenig bis gar keine Zeit haben. Und und es gibt halt die narrative Struktur. ATE ist einfach, ich sage jetzt mal, ein Orientierungsrahmen, um zu überprüfen, erzähle ich da überhaupt eine vollständige Geschichte. Also das ist so die Basisstruktur von jedem Plot, von jeder Geschichte. Aber es gibt natürlich ganz wunderbare Modelle, die einem helfen, die Ingredients, also die Zutaten für eine Geschichte, die auch eine interne Kommunikationsgeschichte braucht, egal ob das das neue Projekt, die große Transformation oder vielleicht auch eine Kündigung ist, die hilft, sozusagen alle in Komponenten zu reflektieren. Und dazu gibt es verschiedene Modelle. Ich arbeite zum Beispiel ganz gerne mit einem Modell. Das ist das Aktantenmodell. Das ist von Algier Dagremat, ein Theaterwissenschaftler, der dieses Modell quasi erfunden hat oder wird als Begründer genannt dieses Modells. Und dort gibt es quasi 6 Aktanten, nicht Akteure, sondern Aktanten, weil ein Aktant kann ja auch ein Umstand, eine Situation sein, ne? Die einfach gegeben ist. Es muss nicht unbedingt ein Akteur sein, kann auch ein Akteur sein, natürlich. Und man überlegt halt oder reflektiert, wer ist der Protagonist und was ist die Ausgangssituation? Das ist sozusagen der erste Aktant, wo man ja sehr viel drüber nachdenken muss. Und da gehört auch die gelebte Realität. Wo stehen wir gerade? Wo stehe ich gerade? Ja. Und dann den erwünschten Zustand zu beschreiben, das ist der zweite Aktant. Was ist das Ziel? Wo will ich hin? Wo wollen wir als Organisation hin? Was gehört zum Ziel? Und was aber auch vielleicht gar nicht? Und was haben wir vielleicht auch schon davon erreicht? Der dritte Aktant ist dann die Motivation, das Handlungsinteresse oder der Auftrag, wie man so schön sagt. Warum machen wir das Ganze? Und dann gibt's noch die Helfer. Da ist natürlich alles das, was hilft, auf diesem Weg das Ziel zu erreichen. Helfende Umstände, Budget kann auch ein Helfer sein.
Manchmal.
Oder externe BeraterInnen, ne, kann auch ein Helfer sein bei ganz speziellen Sachen. Und dann denkt man aber auch über die Gegenspieler nach. Und das ist etwas, was leider oft vernachlässigt wird oder weggedrückt wird. Gegenspieler können Restriktionen sein, mikropolitische Gegebenheiten, die berücksichtigt werden wollen, aber vielleicht gar nicht geändert werden können, Zielvorgaben etc. Also Gegenspieler, aber auch personell gibt es vielleicht Menschen, die wollen gar nicht, dass du das Ziel erreichst. Ne? Also muss man auch mit berücksichtigen. Und dann gibt es die Nutznießer oder in Neudeutsch Stakeholder. Wer profitiert eigentlich, wenn wir das Ziel erreichen und wer hat Nachteile? Und wenn man das alles durchreflektiert hat, dann hat man schon alle Bestandteile einer Geschichte durch. Also, und ich arbeite gerade zum Beispiel mit einem C-Level, der sich verändert und nach 10 Jahren aus seiner Rolle rausgeht. Das ist... mit dem gehe ich durch die Aktanten durch. Also wie erzählt er diese Veränderung in seinem Leben bestimmten Gruppierungen in der Organisation? Das ist ganz wichtig, da genau über alle Aktanten nachzudenken. Es gibt auch andere Storytelling-Modelle, aber das hilft einfach, sich zu sortieren. Und man hat dann wirklich alle Inhaltscontainer gefüllt. Und der nächste Schritt ist dann, das in eine schlüssige Geschichte zu bauen, sich einer Metapher zu bedienen, in dem Raum man das erzählt oder dann eben dem Ganzen auch eine Überschrift zu geben.
Das beantwortet aber noch nicht... Das beantwortet einen ganz, ganz wichtigen Teil der Fragestellung. Ne? Also dass Storytelling nicht heißt, denk dir irgendwas aus, was du gerne hättest und erzähle das, sondern wenn man das Aktantenmodell dann durchgeht, hat man ja im Grunde genommen alle Bestandteile, die man in verschiedenen Modellen auch verwendet. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie für Storytelling extra erfunden, sondern eigentlich eher agnostisch. Ne?
Nee, genau.
Und jetzt könnte man ja sagen, wir sind alle nicht Stephen Kings. Ich glaube mal gehört zu haben, dass Stephen King so ein Autor ist, der einfach losschreiben kann und dann zu dicken, großen Büchern kommt und dass so ein Instinktschreiber ist, was aber die wenigsten sind. Ist dann dein Standpunkt auch, oder ja, doch Standpunkt, dass Storytelling nicht eine Frage von Instinkt oder besonderen Fähigkeiten ist, sondern was Trainierbares.
Ja. Total. Also wirklich total, weil Storytelling, gerade in Organisationen, empfehle ich immer als ko-kreatives Moment zu verstehen. Das heißt also, dass man das nicht alleine macht, weil also du brauchst immer einen Resonanzraum, unterschiedliche Perspektiven, Standpunkte, Wegepunkte, die einfließen, um sozusagen eine Sinnstiftung, eine sinnstiftende Geschichte zu konstruieren. Beantwortet das deine Frage?
Ja, ja. Oder? Weil das, glaube ich, das ist schon was Leute dann beschäftigt, ne? Wenn die hören, Führungskräfte, die vielleicht noch nicht so lange Führungskräfte sind, die sich gerade erst in diese Funktion einfinden. Ehrlicherweise habe ich die ganze Zeit Ingenieure vor Augen, ja. Die sagen, 1 + 1 = 2 und das muss ja bitte schön reichen. Das ist doch genug Geschichte, ja, weil die stimmt. Das, was ich auch schon erlebt habe, ist, dass Leute sagen, ja, das kann ich nicht, da bin ich nicht so der Typ dafür und so, und habe ich auch gar kein Gespür für. Und in Deutsch war ich übrigens auch schon immer schlecht. Interpretationsaufgaben im Abitur war, oh nee, das habe ich gleich abgewählt. Weil da die Vermutung dahinter steckt, dass es irgendeine genetische Grundvoraussetzung braucht, um das gut zu können. Und deshalb war mir die Frage wichtig, braucht es die oder braucht es nicht? Und ich habe verstanden, die braucht es nicht. Das ist was man üben, trainieren muss. Und dann kommen diese Geschichten, weil sie eben nicht irgendwelche fiktiven Geschichten sind, sondern ja was mit der Situation zu tun haben, so wie man die erlebt und so wie man seine Wirklichkeit eben konstruiert hat.
Und wie auch verschiedene Wirklichkeiten damit reinverhandelt werden. Und reflektieren kann jeder, das haben wir gelernt.
Können ja.
Dafür ist unser Neokortex, glaube ich, ganz gut ausgebildet. Und wenn wir dann sozusagen mit einem Modell, welches es dann auch immer ist, wie eine Leitplanke entlang aller Bestandteile der Geschichte, sich die richtigen Fragen zu stellen, dann glaube ich, und die Fragen dann auch beantwortet, dann hat man eben die Bestandteile einer Geschichte zu schaffen. Und ja, natürlich gibt es im Unternehmen oder auch extern, wo auch immer, dann die Menschen, die einfach das Ganze dann gut zusammenbauen, ne? Und daraus eine gute Geschichte. Und heute ist es ja vielfach einfach auch KI. Also wenn du diese Reflexionsübung hinter dir hast, nehmen wir an, das Aktantenmodell oder die Heldenreise, was auch immer du bevorzugst, und hast einmal alle Komponenten durchdacht und befüllt für dein Anliegen, für dein Vorhaben und packst es dann in KI, sagst KI auch noch, welche Audience du hast, was dein Sprachstil ist, dann kriegst du aus den Bestandteilen in den meisten Fällen eine echt coole Geschichte. Also das geht heute so schnell, aber das Reflektieren, das Befüllen, das kann dir KI nicht abnehmen. Kann ja auch kein Berater abnehmen. Genau deswegen ist es so wichtig. Storytelling ist für mich Co-Kreation in Organisationen, um eben genau diese verschiedenen Standpunkte zusammenzuführen, weil dann ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch nicht sichergestellt, aber zumindest ist es wahrscheinlicher, dass dann auch die Geschichte, die man erzählt und wie man sie erzählt, im Unternehmen resoniert. Weil einfach viele Warnungen, unterschiedliche Führungskräfte aus unterschiedlichen Teams eine Meinung haben und daraus entsteht immer ein Resonanzraum.
Aber wenn Resonanzraum entsteht, das ist das eine. Der Resonanzraum muss aber auch noch, wie formuliere ich das, angenommen werden von dem, der nach dem Resonanzraum fragt. Also das ist etwas verklausuliert, ich kann das auch, glaube ich, ein bisschen einfacher sagen. Dann brauchen Menschen aber, die sich damit beschäftigen wollen, die mit Narrativen umgehen wollen, ein gewisses Machtverständnis. Wenn ich als Führungskraft sage, ich habe jetzt dieses Ziel, ich will dieses Ziel durchdrücken und ich suche eigentlich nur eine Geschichte, mit der ich dieses Ziel durchdrücken kann, und auf der Schauseite organisiere ich jetzt dieses gemeinsame, ko-kreative Geschichten erfinden, aber eigentlich nur, damit ich mein Ziel trotzdem durchdrücken kann. Dann wird es ja schwierig, oder? Weil das, glaube ich, dann eher auch nach hinten losgeht, oder?
wird nicht funktionieren. Also ich glaube, also ich persönlich arbeite nur mit Menschen oder Auftraggebenden, die wirklich ein wirklich ernsthaftes Interesse haben, etwas zu bewegen und vor allen Dingen auch die Menschen in Bewegung zu bringen. Ich sag mal, mit Menschen, die jetzt was durchdrücken wollen und dann, ich sag jetzt mal, jemanden vor den Karren spannen, um ihnen dabei zu helfen, da bin ich leider nicht für zu haben. Und wie sie das dann machen, ist dann auch nicht mein Problem. Und es gab auch den einen oder anderen Fall, wo genau das der Fall war, wo ich dann aber auch mich verständnisvoll verabschiedet habe, weil ich kann das nicht unterstützen, also weil es braucht ja irgendwie auf diesem Weg eben die unterschiedlichen Standpunkte. Und wenn jemand nur einen hat und sich auch mit den anderen gar nicht verbinden will, was genau ist dann meine Aufgabe als, also der ja den Prozess gestaltet, also einen Vorwand, also eine Kulisse zu malen, also dafür bin ich nicht zu haben und dafür bin ich auch nicht da. Also das erzeugt auch keine Wirksamkeit.
Da gibt es ja die beiden schönen, also ich finde sie schön, Vielfalt und Einfalt. Ne? Und ich glaube, du hast gerade von der Einfältigkeit gesprochen. Ne? Wenn jemand einen Standpunkt hat und das ist der einzige, der legitim ist, den man anerkennt, der das Wahre ist und das Gute, nach dem man zu streben hat, ich glaube, dann wird das wahrscheinlich wirklich schwierig. Mal in die Trickkiste gegriffen. Woran erkennt man denn eigentlich Geschichten, wo du sagen würdest, da merkt man schon an der Geschichte, dass sie eher auf die Einfältigkeit ausgerichtet ist? Oder erkennt man es an den Geschichten gar nicht, weil die einfach, wenn sie gut formuliert sind, fällt das nicht auf?
Ich glaube, es gibt ja öfter so Momente, wenn ein neuer Unternehmenslenker ins Unternehmen kommt und eine große Kulisse aufspannt und ich sag mal ein Programm mit einem sexy Namen irgendwie lanciert. Das ist ja im Prinzip auch eine Geschichte, wenn man so will. Das gibt's alles. Aber die Leute, und das muss man, glaube ich, an der Stelle auch sagen, man darf das nicht unterschätzen. Die Leute haben ein echt großes Gespür für das, was echt ist, was nicht echt ist. Und gerade jetzt in Organisationen ist die Sensibilität, glaube ich, durch die sozialen Medien und diese Überinformationen da draußen nochmal gewachsen. Und die schauen schon sehr genau hin. Und du weißt ja selber aus unserer gemeinsamen Ausbildung, führen tut nur derjenige, der auch Gefolgschaft erzeugt. Und eine Story ist sozusagen nur ein Katalysator, um eben Menschen in Bewegung zu bringen, um auch einem Vorhaben folgen zu können. Nicht nur geistig, sondern auch mit Tun. Und genau dafür ist eine Story ein Katalysator. Und Menschen müssen erkennen, oh, da kann ich Teil einer guten Geschichte sein. Und das wollen wir ja eigentlich
schon,
alle.
Oder? Das ist ein sehr einfacher Satz, der sehr wahr ist. Ne? Wer will Teil einer schlechten Geschichte sein? Eigentlich niemand. Ne?
Genau. Deswegen ist denen ja auch so wichtig, was die Menschen tun und möchten gesehen, möchten gehört werden. Und ich sag mal so, Story Listening klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Und es gibt wirklich viele tolle Methoden, um Story Listening zu machen. Ich sag mal mit anderen Worten, um sich selber schlauer zu machen durch kuratierte Zuhörformate, die nächsten Schritte zu designen, die nächsten Schritte zu planen oder das Gespür überhaupt zu bekommen, was ist jetzt richtig und was, womit handle ich mir vielleicht was ein, was ich nicht möchte. Und da gibt es unterschiedliche Formate und ich habe es noch nicht erlebt, Falk, dass das bei den Mitarbeitenden im Unternehmen schlecht ankommt. Wenn das Unternehmen das kommunikativ gut anmoderiert, sind Mitarbeitende eigentlich in der Regel sehr bereit, sich darauf einzulassen, ihre Stimme zu teilen, das Gehör, was sie geschenkt bekommen, auch zu nutzen. Also das wird in der Regel als eine sehr, sehr wertschätzende Intervention wahrgenommen.
Das würde ich unterschreiben. Ich erlebe manchmal, dass daraus eine eine Erwartungshaltung bei den Mitarbeitenden entsteht, die sich am Ende nicht erfüllt, weil dann doch jemand über zu viel Co-Kreation erschrocken ist. Ne, wenn man, also das hört sich alles super an, ne? Wir machen das und ist total toll. Und dann kommt man aber an einen Punkt, wo Ideen entstehen, die man, mit denen man sich nicht verbinden kann, wo man nicht sagen kann, oh ja, das sollten wir jetzt als Unternehmen machen. Und dann ist es ja, dann ist es wieder diese Verantwortungsfrage, ne? Bin ich der Rahmengebende, der dafür sorgen soll, dass das Schiff in die richtige Richtung fährt? Ja? Oder, und um wieder mal Don Lucchesi zu zitieren, oder ist es so, dass ich dieses Richtung geben nochmal neu reflektieren muss, weil ich aus anderen Wirklichkeiten eine andere Überzeugung kriegen sollte. Dieses Spiel muss man ja dann mitmachen. Und ich glaube, da müssen sich ja dann Führungskräfte auch drauf einlassen, oder? Und sagen, ja, da kann jetzt was bei rauskommen, was ich nicht vorhergesehen habe. Es kann so sein oder anders. Es ist möglich, aber nicht notwendig. Und damit muss dann umgehen wollen.
Absolut. Also ich bin letztes Jahr von einem Unternehmen gefeuert worden. Die haben die Wahrheit nicht ausgehalten. Es waren jetzt nicht schlimme Sachen, die ich rausgefunden habe, aber sie fanden das also wirklich fast schon eine Zumutung, sich mit den Realitäten der Mitarbeitenden auseinanderzusetzen. Und eigentlich hätten sie gar nicht so viel verändern müssen. Also die Verhältnisse bestimmen das Verhalten. Und das Verhalten, was die Mitarbeiter gezeigt haben, war in gewissen Teilen eben nicht ganz so vorteilhaft. Und von daher muss man natürlich etwas verändern an den Entscheidungsprämissen, um eben anderes Verhalten zu ermöglichen. Und das war aber nicht erwünscht. Und ja, dann kann es auch passieren, dass man so einen Auftrag abbricht und dann eben Kontrollübernahme durch Abbruch passiert. Das ist normal, das ist aber dann auch insbesondere dann normal, wenn eine Organisation noch nicht reif für so einen Prozess ist. Also die fanden das total cool, diesen Prozess, haben es aber selber nicht aushalten können, ihn sozusagen fortzuführen und mit der Intelligence, mit den Informationen zu arbeiten und jetzt wirklich, ich sag mal, die Maßnahmen zu ergreifen in der Gestaltung, dass den Mitarbeitenden da geholfen ist, dass sie auch als Geschäftsführung unterstützt sind. Das passiert auch, aber in der Regel werde ich nicht von Menschen beauftragt, die, ich sag mal jetzt, fadenscheinig mich holen und mal so ein bisschen zuhören, vorgaukeln wollen. Also ich erlebe meine Auftraggebenden so, wenn die da in Organisationen gehen, dass sie ein echtes Interesse zu haben, zu erfahren, wie es den Mitarbeitenden geht, wie sie denken, was sie tun oder jetzt auch, du hast jetzt den Kontext, ich nenne das jetzt mal Innovation, ja, was Neues schaffen, Ideen kreieren, das geht auch. Das muss natürlich dann auch im Folgeprozess nach dem Story-Listening ein kuratierter Prozess sein. Dafür gibt es keine Blaupause, das muss dann mit den Auftraggebenden ja einfach aufgeplant, reflektiert werden, was in welcher Dosierung auch wirklich zuträglich oder zumutbar ist.
Jetzt hast du das zweite Alarmwort meines Lebens genommen, Reife. Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit Reifegradmodellen und so. Ich denke, fühlt sich irgendwie komisch an. Kannst du es mal aus deiner Sicht beschreiben, was du mit Reife meinst und woran man diese Reife erkennt?
Ich dachte, ich hätte so ein bisschen schon mit dem Beispiel irgendwie abgefangen, aber um das Beispiel des abspringenden Auftraggebers nochmal zu nehmen, Menschen, die sich mit Persönlichkeitsteamentwicklung, mit Entwicklungsprozessen von Menschen noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, dann auf einmal die volle Wahrheit aus der Organisation heben und dann auf einmal 6 Handlungsfelder vorfinden, in welchen Richtungen Dialogfähigkeit, Fehlerkultur, es können ja viele Sachen sein, dann aber auch ganz konkret von Mitarbeitenden hören, was die sich wünschen, was die wollen und was die vermissen und wie es früher war, ne? Und wenn jemand das nicht aushält, der in einer Führungs- oder die in einer Führungsposition ist, dann kannst du gern auch ein anderes Wort für finden. Aber ich nehme einfach mal Reifegrad. Dann ist dann ist die Person noch nicht, nehmen wir es so, dann ist dieses Führungsteam, diese Führungsperson noch nicht so weit. Und das ist okay.
Aber damit kann ich gut was anfangen, ne? Wenn das der Erklärungsbaum dahinter ist. Ne? Ich muss die ganze Zeit an Peter Senge denken. In der fünften Disziplin in dem Buch erklärt er, glaube ich, ganz vorne, oder in einem Vortrag, weiß nicht mehr genau, erklärt er aber, dass es afrikanische Stämme gibt, die sich nicht mit Guten Tag oder einem Äquivalent von Guten Tag begrüßen, sondern mit Ich sehe dich, weil das gesehen werden die Daseinserklärung ist für diese Stämme. Nein. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, du baust eigentlich so ein Peter Senge-Denkmal die ganze Zeit schon hin und freue mich darüber innerlich. Das finde ich irgendwie total gut, weil ich das finde ich immer gut als Bild, wie man in solchen Veränderungsprozessen, in solchen Aufträgen umgeht. Deshalb finde ich auch diesen Begriff des Story-Listenings so toll, weil das innere Gastfreundschaft ist. Und ich glaube, das ist so eine Grundsituation, die man sich selber schaffen kann und damit dann auch den Auftraggebern hinstellen kann, dass dieses Ich sehe dich in den Vordergrund rückt, wo ja mit keiner Silbe dahinter steht, und weil ich dich sehe, mache ich alles, was du gut und richtig findest. Sondern dass das eigentlich diese Grundvoraussetzung ist, um gemeinsam zu verstehen, worum geht es, was ist das Gestaltungsanliegen, wie kann man dieses Gestaltungsanliegen bewegt bekommen, wie kann man anderen Menschen die Möglichkeit geben, zu verstehen, wie man eigentlich zu dieser Überzeugung gekommen ist, was der Zustand in der Zukunft sein soll oder das zu verändern. Das fand ich total toll und würde für mich innerlich schon fast vielen Dank sagen wollen für deine Zeit. Aber bevor wir das machen, hätte ich gerne gewusst, was ich dich hätte eigentlich fragen können und sollen, was ich dich nicht gefragt habe. Ich muss das erklären. Ich habe jetzt ein paar Wochen lang wieder sehr viele Interviews geführt und bin deshalb wieder auf diese schöne Frage am Schluss des Interviews gekommen. Das war das eigentlich, was ist denn das?
Ich würde gerne noch einen Zusatz bringen, weil du sagtest gerade mit dem Denkmal und diese Multiperspektivität, die man durch Story-Listening oder wenn man Menschen einlädt, dass ihnen zugehört wird, ist ja auch immer, muss von der Seite betrachtet werden, man kriegt ein Gespür für die Themen, für das, was wichtig ist und du hast es gerade selber gesagt, man kann verstehen, was da los ist, was die umtreibt, was die bewegt. Ob man es gut findet oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber man hat auch in diesem Zuhörraum natürlich auch die Möglichkeit, die eigene Perspektive zu teilen, weil, ich sag mal, auch die Führungskraft ist Teil des Systems und durch das gegenseitige Zuhören und Teilen wird auch für das Team wird dann viel greifbarer, erstmal durch das Hören der anderen Perspektiven. Und da ist oft für mich sehr überraschend, man denkt immer so, die kennen sich doch alle, die müssen das doch wissen, aber das ist es nicht so. Und dadurch sind die Kalender zu voll, man hat die Zeit zum Reflektieren im Alltag nicht. Und dieses Verbinden, sich verbinden mit den Standpunkten, das ist, glaube ich, ein ganz Magic Moment, der mich immer wieder aufs Neue überrascht in meiner Arbeit und vor allen Dingen den Teilnehmenden wichtige Erkenntnisse beschert. Das wollte ich noch gerne zu deiner letzten Ausführung ergänzen.
Cool, dann würde ich sagen, wollen wir dafür sorgen, dass sich alle gegenseitig überraschen, irritieren, anschlussfähig bleiben, gemeinsam zuhören, sich sehen und dabei hoffentlich gute neue Geschichten entdecken. Tobias, vielen Dank, das war hübsch.
Ich habe auch zu danken, hat super Danke Spaß dir. Gemacht.
Unsere heutige Reise endet und unser Kompass führt uns zurück zu vertrauten Ufern. Die gemeinsam gehobenen Schätze, Theorien, Ideen und Einsichten sind Werkzeuge für die Zukunft, bereit, genutzt zu werden. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt. Bis zum nächsten Mal, wenn wir erneut den Anker lichten und uns aufmachen, um die Geheimnisse der Organisation zu entschlüsseln.